Handwerk erleben. Der Podcast mit den spannendsten Geschichten aus dem Handwerk und darüber hinaus.
Heute dreht sich bei uns alles ums Brot und damit kennt sich unser heutiger Gesprächspartner bestens aus. Er ist unter anderem Bäckermeister, Brotsommelier, Direktor der Bundesakademie des Deutschen Bäckerhandwerks in Weinheim, Geschäftsführer des Deutschen Brotinstituts und Coach der deutschen Bäckernationalmannschaft. Und damit herzlich willkommen bei Handwerk erleben, dem Talk für Macher. Mein Name ist Jan-Peter Kruse und mit dabei ist mein Kollege Max Hermannsdorfer. Hallo Max.
Hallo Peter.
Ja, und jetzt dürfen wir gemeinsam Bernd Kütscher begrüßen. Herzlich willkommen, Bernd.
Hallo Max und Peter, grüßt euch.
Hi. Bernd, wir sind hier heute mit der Aufnahme morgens dran. Morgens ist so ein Thema für Bäcker eigentlich, oder das ist ja auch ein bisschen ein Klischee. Bist du denn selbst auch noch in der Backstube? Kennst du das in letzter Zeit auch so ganz früh oder ist das für dich gar kein Thema mehr momentan?
Also ich habe im ersten Teil meiner beruflichen Tätigkeit als praktizierender Bäcker alles erlebt und tatsächlich nächtliche Stunden, auch durchgemachte Nächte. Jeder Bäcker, jede Bäckerin, die da draußen zuhört, weiß, wenn ich sage Heiligabend oder Ostersamstag, da ist was geboten, da hat man gar nicht Stunden genug. Aber es ist durchaus so, dass die Bäckereien heute viel flexibler arbeiten. Es gibt Ausbildungs- und Arbeitszeitmodelle tagsüber, es gibt Schichtmodelle. Also dass ein Bäcker immer nachts backen muss, stimmt so nicht in jedem Fall, wobei man natürlich auch sehen muss, morgens muss Ware in der Theke sein. Das heißt, manche Leute müssen dann durchaus nachts ran, damit das so funktioniert.
Ich habe ja einige deiner Funktionen jetzt gerade eben genannt. Du bist Mitglied der Deutschen Lebensmittelbuchkommission auch noch. Du pflegst für den Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks das Deutsche Brotregister und du bist unter anderem auch Jurypräsident bei der Weltmeisterschaft der Bäckerjugend des Bäcker- und Konditoren-Weltverbandes UIBC. Wie bekommst du das alles unter einen Hut? Wie machst du das?
Indem ich gelegentlich Hüte wieder abgebe, so die Deutsche Lebensmittelbuchkommission. Das ist ein Gremium, da wird man vom Ernährungsminister benannt, ist ein Gremium, das festlegt, wie Lebensmittel in Deutschland hergestellt werden müssen. Also beispielsweise, wenn du irgendwo ein Wiener Schnitzel kaufst, kannst du dich darauf verlassen, wenn es Wiener Schnitzel heißt, dass es Kalbfleisch ist, sonst heißt es Schnitzel Wiener Art. Und das muss ja irgendwo festgelegt sein. Und das macht die Deutsche Lebensmittelbuchkommission. Da gibt es 8 Wirtschaftsvertreter, da war ich einer davon, vertrat das Handwerk. Es gibt 8 Wissenschaftler, 8 Verbraucherschützer und 8 Lebensmittelüberwacher, genau. Mhm. Und dieses Gremium, beziehungsweise Arbeitskreis aus diesem Gremium legen alles fest und dann wird da beschlossen. Das waren 6 sehr spannende, auch sehr anstrengende Jahre, weil es natürlich immer ein Ringen um Formulierungen ist und das habe ich dann in gute Hände weitergegeben.
Mhm. Brot ist ja, wie kann man sagen, es ist ein Kulturgut. Die deutsche Brotkultur wurde 2014 war das ins bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Wie lange gibt es das Brot überhaupt? Wie lange kennt man Brot?
Spannende Frage. Das ist auch meine erste Frage, wenn ich mit Verbrauchern spreche oder Vorträge halte für Verbraucher oder hier abends mal irgendwelche Lions Club, Roti Club, Verbraucherverbände mal durchs Haus führe, einen kleinen Vortrag über Brot halte, ist das immer die erste Frage, seit wann gibt's eigentlich Brot? Dann gucken sich alle an, dann sage ich, überleg doch mal so. Und dann kommen wir sehr schnell drauf, Jesus hat ja vor 2000 Jahren schon Brot gebrochen, also 2000 Jahre sind wir sicher. So, also sagen wir 2500. Dann sagte ich, die Ägypter haben doch auch schon Brot gebacken. Das war die erste Kultur des Brotes. So, das war 6000 Jahre. Ja, gut, dann 6000. Sag ich aber, vor 11.000 Jahren wurde die Landwirtschaft erfunden. Die Menschen waren vorher Jäger und Sammler und sind dann sesshaft geworden. Also gut, 11.000 Jahre. Sag ich, 22.000 Jahre. Das heißt, ich habe mal früher Getreide sind Süßgräser, die man wild gesammelt, gemörsert, erst lange als Brei verzehrt und vor ungefähr 22.000 Jahren erstmals auf einem heißen Stein gebacken. Natürlich gab es bis vor 6.000 Jahren nur das Fladenbrot, das man tatsächlich auf einem heißen Stein backen kann. Und danach haben die Ägypter den Sauerteig und den geschlossenen Backraum erfunden. Und beides braucht man, um ein Brot leib zu backen.
Also eine lange Geschichte. Ich bin jetzt ja im Schwäbischen groß geworden und mich interessiert natürlich jetzt die Brezel. Noch da außen drum, gibt es die auch schon so lange? Nee, die gibt es nicht so lange.
Die Brezel hat eine Geschichte, immerhin 1000 Jahre zurückreicht, wurde mal bei der Synode von Estines mehr oder weniger nebenbei erfunden. Damals hat man das römische Sonnenrad verboten, ein heidnisches Symbol. Und das heißt, die Gebäcke, die so radförmig waren, waren nicht mehr erlaubt. Also haben die Bäcker an das Rad oben so einen Zipfel dran gemacht, so eine 6 als Form. Und dann irgendwann noch die 2 Sechsen zusammengesetzt. Und so wurde die Brezel draus. Hat also ganz lange Kulturgeschichte, Einfluss in den Religionen und so weiter. Das ist aber jetzt etwas, was diesen Podcast hier absolut sprengen würde.
Ja, aber es ist natürlich schon spannend, so als Schwabe. Und mich vor allem als Schwabe, der in Bayern lebt, finde ich, ist schon ein Unterschied zwischen der schwäbischen Brezel und der bayerischen Brezel. Das muss man noch kurz klären. Warum ist das so? Was ist, also die bayerische scheint mir ein bisschen trockener zu sein und sieht auch ein bisschen anders aus.
Ja, das ist richtig. Also einer der Gründe für diese enorme Brot- und Gebäckvielfalt in Deutschland ist ja der Föderalismus. Ja, also früher gab es im Gegensatz zu den Nachbarländern, wo immer schon Paris Frankreich dominiert hat und Rom Italien und so weiter, gab es und gibt es in Deutschland ja Föderalismus. Das heißt, auch hier geht nicht alles von Berlin aus, sondern es gibt die Bundesländer. Und vor gut 100 Jahren war das noch viel schlimmer. Da gab es 110, 120 Königreiche, Fürstentümer und die Grenzen waren relativ dicht. So. Und da haben sich also innerhalb dieser Zellen Backkulturen entwickelt, zum Beispiel die bayerische Brezel auf der einen Seite der Grenze und die schwäbische auf der anderen Seite der Grenze mit verschiedenen Rezepten. Die schwäbische Brezel hat einen höheren Fettanteil. Hat man früher Schweineschmalz genommen, das macht man heute mit Blick auf die Moslems eher weniger, sondern nimmt zum Beispiel Butter dafür oder auch ein Pflanzenöl. Die schwäbische Brezel hat auch eine andere Form, nämlich ganz dünne Ärmchen, einen dicken Bauch. Dieser Bauch wird eingeschnitten, während die bayerische Brezel einen relativ gleichen Strang hat, also verjüngt sich nicht am Ende so stark. Der Bayer sagt dazu Bratzen am Ende und die wird auch nicht eingeschnitten. Ja, also hat also etwas geringen Fettgehalt, hat eine andere Form und wird nicht eingeschnitten, sondern platzt wild auf. Und diese Kulturgeschichte Brezel ist wirklich so faszinierend, dass ich mal einen ganzen Text dazu geschrieben habe, einen kleinen Blog noch im Internet unter brotexperte.de. Da kann man das, wenn man möchte, in aller Tiefe nachlesen. Aber es würde definitiv die Kulturgeschichte Brezel über diesen Podcast hier sprengen, ja.
Eine Sache vielleicht noch, weil die wirklich spannend ist. Die Brezel hat es ja immerhin geschafft, dass sie als Logo dient, als Zeichen dient, für die Zünfte. Oder auch du selbst hast es für die Akademie ja in dem Sinne ja angedeutet, die Brezel. Also die hat schon eine gewisse Bedeutung für euer Gewerk.
Ja, es ist unser Zunftsymbol schon seit dem Mittelalter, also keine Neuerfindung. Die ältesten Abbildungen auch dieser Brezel, dieses Bäckerwappens sind viele Jahrhunderte alt. Von daher ist das die deutsche Brezel das stolze Symbol. Übrigens auch das Gebäck, das man weltweit am ehesten kennt und mit Deutschland verbindet.
Dann gehe ich zum vielleicht zweitbekanntesten Gebäck nach der Brezel wieder zurück zum Brot. Du hast die Geschichte vorher erzählt. Mehr als 22.000 Jahre liegt diese Brotgeschichte schon zurück. Und da hat sich in der Zeit natürlich einiges entwickelt im Bereich des Brotes. Es gibt mittlerweile mehr als 3.000 anerkannte Brotsorten. Bernd, hast du denn irgendein Lieblingsbrot?
Das ist die mit Abstand häufigste Frage, die mir gestellt wird.
Das denke ich mir.
Ich versuche mich dann immer zu erinnern, was denn jetzt gerade im Moment mein Lieblingsbrot ist. Ich komme sehr häufig auf ein wirklich gut gebackenes Mischbrot, kann auch aus dem Holzofen gebacken sein, mit kräftiger Kruste. Das ist so mein Standard-Lieblingsbrot. Aber ich sitze ja hier in der Akademie des Bäckerhandwerks an der Quelle der Kreativität. Wir schaffen hier neue Brotsorten. Jeder Meisterschüler kreiert neue Brotsorten. Und ich probiere mich gerne durch vielerlei Brote, komme aber immer wieder zurück auf dieses klassische, gut gebackene deutsche Mischbrot.
Und was kommt dann auf so ein klassisches deutsches Mischbrot drauf? Isst du das pur mit Belag? Wie isst du dein Brot am liebsten?
Also wenn es ein wirklich gut gebackenes Brot ist, brauchst du da eigentlich nichts anderes als ein bisschen Butter und vielleicht noch ein bisschen Salz oder Schnittlauch. Sonst brauchst du wirklich gar nichts. Also ansonsten klassisches Abendbrot, da bin ich dann eher bei Käse als bei der Wurst. Das ist auch, ich sag mal, abhängig von der Stimmung. Zum Bier darf es dann doch mal was Deftiges sein. Aber prinzipiell gut gebackenes Brot, ein bisschen Butter, ein bisschen Salz oder vielleicht Schnittlauch, das reicht absolut aus.
Du hast schon gesagt, du sitzt an der Quelle der Brotschöpfungen und der Neukreationen für Brot. Was macht denn so ein wirklich gutes Brot aus?
Also da fließen auch allerneueste wissenschaftliche Erkenntnisse rein. Wir haben einen wissenschaftlichen Beirat mit 5 Professoren und 6 Doktortitel, einer H2. Das sind Getreidewissenschaftler, Ernährungswissenschaftler. Das heißt, wir diskutieren das durchaus mit wissenschaftlichem Anspruch. Und tatsächlich stellt sich jetzt mehr und mehr raus, dass diese Teigreifezeit, die Fermentation ganz entscheidend ist, nicht nur für die Brotqualität, das wussten wir schon sehr lange, sondern auch für die Bekömmlichkeit des Brotes. Viele Menschen haben beispielsweise Angst vor dem Weizen. Ja, und sagen, Weizen ist nicht so bekömmlich und so weiter. Da weiß man jetzt durch Forschung der Universität Hohenheim, mit denen wir vernetzt sind, dass nicht der Weizen das Problem ist, sondern die schnelle Verarbeitung. Wenn also, ich sag mal, so ein industrielles Toastbrot, was so nach 10 Minuten Teigreifezeit in die Maschine reingeht und nach kurzer Zeit wieder rausfällt, da ist ja gar keine Zeit für lange Fermentationen. Die aber bauen natürliche Stoffe, die im Getreidekorn vorkommen, auf natürliche Weise ab. Ja, und tatsächlich eine Fermentation, Sauerteige, Vorteige, Übernachtteigführung, Langzeitführung, trägt wesentlich zur Bekömmlichkeit bei und übrigens natürlich auch zu Aroma, Geschmack und Haltbarkeit.
Ich habe noch ein paar Zahlen mitgebracht von der Gesellschaft für Konsumforschung aus dem Jahr 2022. Da wurden in Deutschland ungefähr 1,65 Millionen Tonnen Brot gekauft. Es gibt Zahlen, dass in so gut wie jedem Haushalt zumindest einmal pro Jahr Brot vorhanden war oder gegessen wurde. Also die GfK redet da von 97,7% der Haushalte in Deutschland haben einmal pro Jahr Brot gekauft. Kann man sagen, dass Brot so das beliebteste Nahrungsmittel der Deutschen ist?
Das glaube ich schon. Ja, tatsächlich ist es so, wobei leider der Brotkonsum leicht rückläufig ist. Ja, und wir uns mehr und mehr abkehren von diesen traditionellen Brotmahlzeiten, die wir hatten. Ja, also früher war es ja so, man bekam als Kind ein Brötchen oder ein Brot mit in die Schule. So, dann gab es ein Pausenbrot, mittags vielleicht zur Suppe eine Scheibe Brot, nachmittags ein Brotsnack oder halt ein Stück Kuchen und abends gab es klassischerweise das Abendbrot. Das heißt, diese Aufteilung kalt morgens, warm mittags, kalt abends, das ist so traditionell und das wird immer mehr zu kalt, warm, warm, dass die Menschen also auch abends essen. Wobei aus verschiedenen Gesichtspunkten, nicht zuletzt auch Nachhaltigkeit und Klimaschutz, spricht sehr viel für das gute Abendbrot.
Du hast gesagt, als Kind bekommt man so einen Pausensnack vielleicht mit und hat also schon früh Berührung mit dem Brot. Du hattest ganz früh Berührung mit dem Brot. Du hast ganz früh, glaube ich, den Duft in die Nase bekommen. Du bist in deiner Kinderstube, glaube ich, aufgewachsen, oberhalb eines Backofens. Aber vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, wie das war, welche Eindrücke du da auch noch momentan vor Augen hast.
Genau, also ich bin ins Bäckerhandwerk reingeboren. Tatsächlich war mein Kinderzimmer genau über dem Backofen. Ich hatte immer Fußbodenheizung, als sie noch gar nicht installiert war. Und man wächst dann natürlich als Kind in der Backstube auf. Eine Bäckerei zu damaligen Zeiten war sehr, sehr arbeitsreich. Die war auch 7 Tage die Woche geöffnet. Und da sind meine Schwester und ich halt in der Backstube groß geworden. Meine erste Knete war Teig. Und ist ein sehr warmer, sehr schöner Platz. Die Gesellen und die Altgesellen damals, die machen dann so ihre Späße mit einem. Und das, reparieren dann nebenbei den Kettcar, den man kaputt gefahren hat. Und das war sehr familiär, sehr warm, sehr emotional. Und ich habe tatsächlich dann auch mich gerne entschieden, den Bäckerberuf zu lernen, habe auch diese Bäckerei später übernommen, dann aber einige Jahre später, nachdem eine andere Unternehmung da rausgewachsen ist, an die Mitarbeiter verkauft.
Was hat dich denn da so fasziniert? Also klar, du bist von Kind auf damit groß geworden und hattest immer damit Berührungspunkte. Aber was war's, was dich so an dem Bäckerhandwerk dann fasziniert hat?
Naja, um ehrlich zu sein, will man ja als junger Mann erstmal alles anders machen als die Eltern. So, auch beruflich. Also war ich sehr, sehr früh unterwegs und wollte erstmal Musiker werden. Habe sehr früh Instrumente gelernt, war mit 15 schon der nebenberufliche Aushilfskirchenorganist in meinem Heimatort. Habe mit 15 auch angefangen als Alleinunterhalter. Ich glaube, den Job gibt's ja heute gar nicht mehr. Heute heißt das DJ. Ja, also klassisch so mit Orgel und Gesangsanlage dann irgendwie über die Dörfer zu ziehen und Hochzeiten und sonst was. Und habe damals ja schon gutes Geld verdient, so 50 Mark die Stunde. Das ist für einen jungen Menschen natürlich viel Geld. So, von daher war ich erstmal drauf nach dem Motto, ich werde jetzt Musiker. So, habe mich dann aber rechtzeitig noch zum Glück, weil ich glaube, Musiker ist ein doch sehr unsteter Beruf, besonnen, habe dann doch die Bäckerausbildung gemacht. Das war dann irgendwann mit der Musik nicht mehr vereinbar. Ja, weil Musiker muss Samstag oder Freitagabend sehr lange Musik machen. Ein Bäcker fängt Samstag früh sehr früh an. Da habe ich mehrere Nächte durchgemacht auf die Weise.
Direkt von der Bühne in die Backstube quasi?
Nahtlos, ja. Und als Musiker kannst du dein Publikum ja steuern. Du musst ja nur die richtigen Musikstücke spielen, dass dann nachts um eins der Veranstalter kommt und sagt, Jung, kannst Feierabend machen. weil um 2:30 hatte ich wieder in der Ausbildung der Backstube zu stehen. Also das hat auch immer funktioniert. Aber irgendwann war natürlich die Entscheidung. Ich habe mich Gott sei Dank richtigerweise für den Bäckerberuf entschieden und ja, da einiges erlebt.
Wie ging es dann weiter, wenn du so deinen beruflichen Weg noch mal so ein bisschen skizzierst? Du hast die Ausbildung gemacht. Wann war dann der Zeitpunkt, wo du die Meisterschule gemacht hast? Wann hast du deinen Familienbetrieb übernommen? Nimm uns da gerne noch mal mit.
Ja, gerne. Also Bäcker gelernt, dann habe ich eine Konditorausbildung angefangen, aber nach einem Jahr abgebrochen, weil mein Vater wurde berufskrank. Ja, es gibt im Bäckerhandwerk, hat man heute nicht mehr so das Problem mit, weil man das Thema Mehlstaub in der Backstube im Griff hat durch technische Anlagen. Das gab es damals nicht. Also hat ein Bäcker Asthma bekommen aufgrund des Mehlstaubs und hat von der Berufsgenossenschaft die gelbe und später auch die rote Karte bekommen. Du darfst nicht mehr arbeiten, sonst kommen wir für die ganzen Folgekosten. Das ist ja durchaus, hätte bis zuletzt regelmäßig ein Asthma-Spray benutzt. Das kann ja durchaus sehr, sehr teuer werden. So, und also war mein Vater gezwungen, seine Bäckerei abzugeben. Naja, ich war ja schon auf dem Weg, also habe ich dann geschaut, wo kann ich schnellstmöglich eine Meisterschule besuchen. Das war dann zufälligerweise auch die hier in Weinheim an der Bundesfachschule, die damalige Name. Und habe das absolviert, hatte noch ein bisschen Probleme, um die Bundeswehr drumherum zu kommen, weil Bäckerei und Bundeswehr lässt sich nicht so gut vereinbaren. Auch das wurde irgendwie gemeistert. Und dann war ich sehr, sehr früh, nämlich mit Anfang 20, schon selbstständig mit der Bäckerei meiner Eltern. In vierter Generation, also mein Großvater die Bäckerei schon und der Onkel meines Großvaters hatte die Bäckerei schon und habe das auch 15 Jahre gemacht. Und dann gab es einerseits einen privaten Hintergrund, andererseits aber auch einen beruflichen, weil aus dieser Bäckerei heraus ist ein Stollengeschäft erwachsen. Ich habe also weltweit Stollen verkauft nach Asien. Es gab dann auch eine eigene Stollenproduktion in den USA, was sich so entwickelt hat. Das heißt, der Christstollen, obwohl die Bäckerei ist in der Eifel, das ist nicht unbedingt jetzt Stollenhochburg, aber ich hatte verschiedene Wettbewerbe gewonnen. Und war sehr viel unterwegs, kenne seitdem Johann Lafer, weil er mich regelmäßig in seine Sendung geholt hat und habe dann mich auf dieses Stollenbusiness fokussiert und habe die Kernbäckerei, die diese Stollen gar nicht mehr produzieren konnte, ja, aufgrund der Mengen, die wir da verkauft haben und habe diese Kernbäckerei dann an den Mitarbeiter verkauft.
Interessant. Das war dann in den 90er Jahren ungefähr, oder?
Genau.
Wie lief denn das damals dann, international die Stollen zu verkaufen? Damals war ja noch nichts mit Online-Shop oder irgendeiner Website.
Doch, das war das Erfolgsgeheimnis. Ja? Ich war sehr, sehr, sehr früh im Internet, hatte sehr, sehr früh einen Online-Shop, vielleicht den ersten in der Branche, so genau weiß ich das nicht, und habe sehr, sehr früh über das Internet Stollen verkauft, und zwar weltweit. Ich habe da auf der Website, die es damals gab, auch so eine Stollen-Weltkarte gehabt, wo der schon immer war. Und da war alles dabei. Also Kalifornien bis Japan, Australien. Mein krassestes Foto auf dieser Website, das Foto habe ich auch noch, Stollen am Südpol. Wir haben die Polarforscher der Neumayer Forschungsstation am Südpol beliefert.
Boah.
Ja, das geht übrigens relativ einfach. Da muss man nur nach Bremerhaven schicken und vorne geht die Polarstern, dieses Forschungsschiff runter. Aber das war schon sehr, sehr spannendes Business, auch sehr, sehr erfolgreich damals, ja.
Spannend ist sicherlich auch das Business als Direktor der Akademie des Deutschen Bäckerhandwerks. Kannst du ein bisschen beschreiben, welche Aufgaben du da hast?
Ja, ich habe irgendwann den Ruf des Bäckerhandwerks aufgenommen, nach dem Motto, hier braucht es ein paar neue Impulse. Mein Vorgänger ist nach 30 Jahren in den Ruhestand und durfte das Haus neu gestalten. Es galt so ein bisschen als verstaubt. Wir waren insgesamt ein Team von 5 Mitarbeitern. Und jetzt ist es etwas anders, es ist viel mehr los, es sind deutlich mehr Mitarbeiter und wir sind gerade zum dritten Mal dabei, zu erweitern. ist gerade eine große Baumaßnahme hier, sodass hier ein paar Impulse erfolgreich umgesetzt werden konnten, dank eines sehr, sehr tollen Teams, das ich mir aufbauen durfte.
Ein Impuls auch von dir, glaube ich, war die Entwicklung des Brotsommeliers.
Genau. Ich versuche immer, das ist ja ein bisschen meine Aufgabe auch, die Branche weiterzuentwickeln, mich zu orientieren, links und rechts der Backbranche. Was können wir von anderen lernen? Und wir können, glaube ich, sehr viel lernen von Starköchen, ja, die ja sich sehr früh ins Fernsehen getraut haben. Johann Lafer ist das beste Beispiel dafür, der uns auch protegiert, der uns auch unterstützt, Starbäcker ins Fernsehen zu bekommen. Die gibt es ja inzwischen auch. So, das Ganze mal hinzubekommen. Das nächste ist, dass wir sehr viel lernen können von den Winzern. Die Winzer haben ja irgendwann mal aufgrund dieses Skandals, den sie damals hatten, alles umgestellt, also mehr Klasse statt Masse. Das war ein Erfolgsmodell. Aber die Winzer haben auch eine andere Sprache. Wenn also ein Weinexperte einen Wein beschreibt, dann redet der 2 Minuten da nach so einem Schluck. Ja, über 3 Jahre französische Barrique, sanfter Trinkfluss und Abgang, Honignote und also wirklich. Der umschreibt diesen Wein mit blumigen Worten. Und wenn man dann diesem sensorischen Experten eine Scheibe von bestem Brot gibt, dann sagt er, schmeckt gut. Also fehlte wirklich eine Sprache, eine Genussbeschreibung für Brot. Und die haben wir geschaffen, dass die Weinheimer Brotsprache zusammen mit einem Professor aus der Schweiz, der dazu auch die wissenschaftlichen Grundlagen geliefert hatte. Und diese Weinheimer Brotsprache verbreitet sich gerade weltweit.
Dann gehen wir genau auf diesen Punkt gleich ein, die Weinheimer Brotsprache. Was kann ich mir darunter vorstellen? Sind das dann wirklich die Standardbezeichnungen für bestimmte Bestandteile des Brotes? Was beinhaltet diese Brotsprache?
Naja, also schmeckt gut ist die denkbar schlechteste Beschreibung von Brot. Die Weinheimer Brotsprache umfasst 10 Schritte. Übrigens die Idee, die Frage eben, Peter, war ja zu Brot zum Lesen, da muss ich gleich nochmal drauf zurückkommen, bin jetzt ein bisschen hängen geblieben. Also die Weinheimer Brotsprache beschreibt ein Brot, das kann jeder nutzen, die steht auch vollkommen kostenfrei im Internet unter akademie-weinheim.de, akademie-weinheim.de. Im Downloadbereich kann man sich das runterziehen, in deutscher Sprache oder in englischer Sprache. Man nimmt also ein Brot und nimmt sich diese Weinheimer Brotsprache und beschreibt das Schritt für Schritt. Der erste Schritt ist die Geschichte des Brotes. Wozu wurde dieses Brot geschaffen? Ist das ein Brot zum Grillen oder habe ich dieses Brot geschaffen, weil ich im Urlaub in Südfrankreich ein sehr, sehr tolles Pernod Campagne gefunden habe? Oder warum gibt es dieses Brot? Was ist der Sinn dieses Brotes? Das ist der erste Schritt. Ja, können natürlich am besten die beschreiben, die es geschaffen haben. In der Regel nutzen auch Bäcker oder Verkäuferinnen diese Brotbeschreibung. Der zweite Schritt ist die Form des Brotes. Ja, rundeckig ist keine sehr, sehr gute Beschreibung. Da gibt es ganz, ganz andere Beschreibungen. Bauchige Form, längliche Form, spitz auslaufende Form. Also Brot hat ja unglaublich viele Formen. Ja. Dann geht es weiter über die Oberfläche des Brotes und dann wird es spannend. Dann wird als nächstes, und das hat kaum jemand vorher gemacht, der Duft des Brotes beschrieben und zwar von außen. Meistens ist man sehr schnell darin, so ein Brot anzuschneiden und reinzubeißen. Nein, das ist erst ein nachfolgender Schritt. Der Duft des Brotes außen ist schon total spannend, weil tatsächlich ist es so, dass 80% der Aromastoffe eines Brotes aus der Kruste kommen. So. Das heißt, diese Kruste wird, je nachdem, wenn sie bemehlt ist, angehaucht, damit sie leicht warm wird. Wenn sie nicht bemehlt ist, kann man sie so ein bisschen reiben. Und dann wird dieser Geruch mal aufgenommen und beschrieben. Und dann hat man karamellige Noten, malzige Noten, Kaffeenoten unter Umständen, ja, also erdige Noten, je nachdem, welche Brotart, welche Getreideart. Das ist total spannend. Es gibt teilweise Kartoffelnoten außen. Also alleine diesen Duft mal zu erfassen, ist schon ganz fantastisch. Dann geht's weiter. Wie Konsistenz und Bruch, wie klingt das? Also es sind wirklich 10 Schritte, das würde jetzt wahrscheinlich zu weit führen, alle 10 durchzugehen, um so ein Brot sensorisch von A bis Z zu beschreiben. Und das sorgt dafür, dass die Menschen, die einmal ein solches Brot auf diese Weise beschrieben haben, nie wieder unbefangenes Brot beißen. Ja, man achtet dann auf Dinge, auf die man vorher nicht geachtet hat. Das hilft der Branche sehr, auch dem Verkauf. Das hilft auch den Bäckern sehr, weil es doch den Blick auf die Qualität nochmal anders schärft. Und das hilft letztlich auch sehr, so ein Brot einem Kunden zu erklären. Und diese Brotsommeliers, jetzt komme ich auf die Frage von Peter zurück, können das. Weil Brot, das merkt ihr schon, hat eine fantastische Geschichte, Kulturgeschichte und die Menschen wissen eigentlich nichts vom Brot. So, also braucht es Botschafter, die alles zu Brot wissen, Kulturgeschichte, auch Food Pairing, welches Brot passt zu welcher Speise, welchem Belag, welchem Anlass und so weiter, die Brotsprache beherrschen, die auch sensorisch was drauf haben. Und diese Fortbildung haben wir geschaffen, zusammen mit der Handwerkskammer Mannheim, ist eine staatlich anerkannte Fortbildung zum geprüften Brotsommelier mit derzeit 250 Absolventen aus 7 Ländern.
Es ist ein sehr elitärer Kreis, diese Brotsommeliers. Du hast gesagt 250 in 7 Ländern. Wir hatten hier bei uns im Podcast auch schon den ein oder anderen Brotsommelier oder auch schon eine Schokoladensommeliere, die auch in Weinheim dann die Ausbildung gemacht hat. Also die sind alle sehr, sehr stolz auf das, was sie da erreicht haben. Und ich denke, es ist schon ein wahnsinniges Qualitätsmerkmal, oder? Wenn man sich selbst Brotsommelier auch nennen darf.
Ja, die sind deshalb so stolz, weil wir die Latte, um diesen Titel zu erreichen, maximal hochgelegt haben. Es ist eine staatlich anerkannte Prüfung von einer Prüfungskommission der Handwerkskammer. Und da sind eben 8 Prüfungsteile zu bestehen. Einer dieser Prüfungsteile ist eine Projektarbeit, in der neues Wissen zu Brot geschaffen werden muss und dann auch niedergeschrieben auf 40 bis 60 Seiten und präsentiert. Also das ist durchaus sehr, sehr anspruchsvoll, aber alle, die es gemacht haben, sind total Feuer und Flamme, brennen für Brot oder für Schokolade und sind entsprechend gute Botschafter.
Ja. Was war denn in deiner Zeit als Direktor der Akademie, beziehungsweise seitdem es diesen Brotsommelier-Kurs gibt, was war denn da so das ausgefallenste Brot oder das, was dich persönlich da am meisten auch begeistert oder überrascht hat, gerade wenn es auch darum geht, neues Wissen über Brot herauszufinden?
Es gibt unglaublich viele Beispiele bei 250, aber eines will ich nennen, weil es besonders auch zeigt, wie die Chance oder wie sehr diese Brotsommelier-Fortbildung letztlich auch auf die Branche wirkt. Es gab mal einen Bäcker aus Franken-Wienheim hier im zweiten Kurs 2016. Der Name des Bäckers ist Axel Schmidt. Franken-Wienheim hat 600, 700 Einwohner. So, und dieser Axel Schmidt wollte als Projektarbeit irgendwie das fränkische Brot neu erfinden. Das war aber nicht im Sinne der Prüfungskommission tief genug. Und ich habe ihn dann gefragt, Mensch Axel, was machst du noch gerne außer Backen? Oft kommt man so auf ein passendes Thema. Und sofort gingen die Augen auf, Heavy Metal. Musik, Heavy Metal, er ist Schlagzeug in der Heavy Metal Band. Wacken ist sein Tempel, da fährt auch jedes Jahr hin und ist da in der Crowd. Und so kamen wir gemeinsam, weil ich vorher mal in der Zeitung gelesen hatte, dass es in Italien einen Winzer gibt, der seine Weinberge mit klassischer Musik beschallt. Auf die Idee, lass uns doch mal untersuchen, ob die Beschallung von Sauerteig mit Musik einen Einfluss hat auf die Reifung. Weil man weiß, ich habe auch vorher in einer anderen Zeitung gelesen, dass in Kläranlagen, da sind ja auch Bakterien am Werk, so wie Milchsäurebakterien im Sauerteig, tatsächlich mit Schallwellen gearbeitet wird, damit die Bakterien besser arbeiten. Und man weiß ja auch, wenn man einer Pflanze spricht, dann gedeiht die besser, obwohl die gar keine Ohren hat. Ja, also irgendwas müssen diese Schallwellen auslösen. Und er hat das hochseriös untersucht mit einem Musikprofessor der Musikhochschule Würzburg, mit einem Sauerteiglabor. Und letztlich dem Ergebnis, dass es keinen sehr großen Einfluss hat auf die Reifung. So. Aber dieses Projekt war so kurios, dass er damit bundesweit in der Presse war. Und das las auch Thomas Jensen, der Gründer von Wacken. Der fand das cool, hat ihn eingeladen. Seitdem ist tatsächlich Axel Schmidt der Wackenbäcker. Und er wird auch dieses Jahr in Wacken auf der Bühne sein. Also nicht im Publikum oder im VIP-Bereich, da war er all die Jahre. Er wird auf der Bühne Schlagzeug spielen, während der bei In Extremo, ist eine sehr bekannte Heavy-Metal-Band, wird er ein Stück Schlagzeug spielen und der In Extremo-Drummer muss in der Zeit backen.
Nein.
Ja, das zeigt so ein bisschen, also, und das für 80.000 Fans. Ja, das ist, Axel hat ganz schön, der nimmt gerade, glaube ich, nur Schlagzeugunterricht. Ja, dadurch wurden auch die Medien aufmerksam. Axel ist regelmäßig im Sat.1 Frühstücksfernsehen. Axel hat ein Buch geschrieben, mit dem Titel Schlank mit Brot. Also nicht Brot macht dick, sondern das Gegenteil, Schlank mit Brot. Übrigens ein Spiegel-Bestseller. Er hat unglaublich viele Auszeichnungen gewonnen, wurde vom Weltverband UIBC zum Weltbäcker des Jahres ernannt Und tatsächlich, wenn man jetzt mit der Lufthansa fliegt und kriegt man da eine Speisekarte an Bord und da ist ein Brot von Axel drin und auf dieser, in dieser Speisekarte wird erklärt über deutsche Brotkultur. Also es ist schon schön, die Früchte der Arbeit zu sehen, die natürlich der Axel gemacht hat, aber so ein paar Impulse kamen auch aus Weinheim.
Bei mir habe ich einen Sound hinten, hörst du das?
Wir sind voll. Das darf man auch hören.
Also wir haben bei uns hier gerade Handwerker um die Ecke und wir hören es im Hintergrund ein bisschen, aber da wir fürs Handwerk stehen, akzeptieren wir diesen Sound natürlich. Wir finden das sogar gut, dass es diesen Sound gibt. Ich komme mal zur nächsten Frage, Bernd, mit Sound im Hintergrund. Die nächste Frage geht auch nochmal in Richtung Prüfen, die geht nochmal in Richtung Qualitätssicherung. Du bist neben deiner Tätigkeit in Weinheim ja auch Geschäftsführer, haben wir gesagt, des Deutschen Brotinstituts in Berlin. Und da hattest du in dieser Woche einen ganz spontanen Prüfeinsatz. Vielleicht kannst du da ein bisschen was drüber erzählen.
Genau. Also die Qualitätssicherung im Bäckerhandwerk hat auch eine sehr, sehr lange Tradition. Wenn ich hier internationale Gruppen habe, beispielsweise mal Bäcker aus Japan, dann fahre ich mit denen hier ins nahe Heidelberg. Heidelberg ist ja touristisch weltweit bekannt. Und da gibt es in der Heilige Geistkirche in Heidelberg gibt's eine Brezel eingemeißelt in diese Kirchenmauer. Und ich frage dann immer, warum ist das so? Und da kommt keiner drauf. Tatsächlich war das so eine mittelalterliche Maßnahme der Qualitätssicherung. Sprich, wenn ich als Kunde da und vor den Kirchplätzen, auf den Kirchplätzen war ja immer Marktplatz, wenn ich eine Brezel gekauft habe bei einem dieser Bäckerstände und die war zu klein, dann bekam der Bäcker Ärger. Und diese Qualitätssicherung macht das Bäckerhandwerk auch seit den 1950er Jahren. Der Verein, es ist ein Verein, e.V.-Struktur, heißt heute Deutsches Brotinstitut. Und wir testen mit einem Team von Prüfern 15.000 Backwaren pro Jahr. So, das findet in der Regel vor Ort statt und die Ausnahme von der Regel, die du eben angesprochen hast, Peter, ist, dass durch krankheitsbedingte Ausfälle von Prüfern, wir haben gerade so die Hälfte krank des Teams, der Festangestellten und die Aushilfsprüfer konnten nicht von heute auf morgen aushelfen. Ja gut, dann habe ich also tatsächlich die Proben hier nach Weinheim bringen lassen und habe die dann gestern Abend selbst mal geprüft und das war sehr, sehr spannend und ganz wunderbar. Man prüft sich also Brot für Brot und dass E-Mails kommen, Anrufe, Herausforderungen am Bau, wir bauen hier auch, prüft man sich wunderbar durch die besten Brote, beschreibt die entsprechend, gibt entsprechende Bewertungen ab. Das ist schon toll.
Kannst du ein, zwei Kriterien nennen, die da eine Rolle spielen, wenn du die Prüfung durchführst?
Ja, da geht es nicht um die Weinheimer Brotsprache, da geht es tatsächlich um die DLG-Kriterien, die die Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft mal definiert hat. Ein Brot wird also von außen nach innen beschrieben, etwaige Fehler werden abgezogen, also wenn da zum Beispiel irgendeine Aufplatzung ist oder eine Schmutzstelle an der Kruste oder innen drin sind irgendwelche Sprenkel und Flecken oder das Aroma passt nicht, der Geruch passt nicht, dann wird es entsprechend abgezogen. Also man testet jede Backware, nicht nur Brot, es waren auch Brezel und Brötchen dabei, von außen nach innen.
Und was bedeutet dann schlussendlich das Ergebnis für die teilnehmenden Bäckereien?
Für viele Bäckereien ist es Qualitätssicherung. Das heißt, auch die Teams sind immer ganz spannend auf diese Prüf- und Bewertungsbögen, wo ja auch Hinweise gegeben werden. Also wenn wir Fehler finden, geben wir auch Hinweise, wie die abgestellt werden können. Ja, da sind sie ganz scharf drauf, noch schärfer, aber natürlich auf die Urkunden. Die können sie auch nutzen, um das zu bewerben. Also ab 90 Punkten von 100 möglichen gibt es eine Urkunde. Bei voller Punktzahl gibt es die Note sehr gut. Und wenn man 3 Jahre in Folge dieses sehr gut schafft, gibt's eine Sonderurkunde, die heißt Gold. Und die wollen alle. Und wir zeigen das nicht nur in Papierform, sondern es gibt auf der Website vom Deutschen Brotinstitut unter brotinstitut.de einen Bäckerfinder, sodass Verbraucher ihre Postleitzahl eingeben können und tatsächlich vor Ort dann mal schauen können, welche Bäckereien haben sich freiwillig testen lassen, welche Produkte und mit welchem Ergebnis, wobei wir negative Ergebnisse nicht publizieren. Ja, das soll ja kein Pranger sein, da geben wir Hinweise, nur quasi gute Ergebnisse und sehr gute Ergebnisse als Kaufempfehlung.
Bernd, wenn man dir bei LinkedIn folgt und da mal ein bisschen durch deinen Account scrollt, dann sieht man auch immer wieder, du bist im Ausland unterwegs und du hast diese internationale Zusammenarbeit gerade eben auch schon kurz angerissen. Du warst erst vor ein paar Wochen in China unterwegs bei der Bakery China. Wie wichtig ist denn dieser Austausch auch mit internationalen Bäckerkolleginnen und Kollegen?
Ich hatte ja schon gesagt, dass ich sehr viel versuche, von anderen zu lernen. So, und wir können, glaube ich, auch ein bisschen was lernen von den französischen Bäckern, die Jahrzehnte vor den Deutschen ausgeströmt sind in die Welt und gesagt haben, wir haben das Backen erfunden und hier ist unser Baguette und hier ist unser Croissant. Mhm. Die ganze Welt glaubt, die Franzosen haben das Backen erfunden. Was historisch nicht ganz stimmt, das waren die Ägypter im weitesten Sinne. Und die Ägypter haben es weitergegeben an die Griechen, dann an die Römer, dann kam es mal hier nach Mitteleuropa. Aber so der Hort der Brotkultur aus internationaler Sicht ist Frankreich. Und das irritiert mich ein bisschen, geht auch so ein bisschen gegen meinen deutschen Bäckerstolz, denn in Frankreich mag es ein paar hundert Brotsorten geben, in Deutschland, das haben wir ja beim Brotinstitut für dieses Kulturerbe-Projekt mal herausgefunden, mit wissenschaftlicher Begleitung, also hochseriös, gibt es über 3000, die jeden Tag in Deutschland gebacken werden, 3000 Brotsorten. So, das heißt, wir strömen jetzt auch aus und versuchen das so ein bisschen zu etablieren. Es gibt Partnerschulen in aller Welt, die damit Gruppen herkommen, oder ich habe letztes Jahr in China mal 2 Tage selbst auch mal ein Seminar gegeben. Das passiert relativ selten, dass ich backe hier im Haus, ganz selten, weil ich habe ein ganz, ganz tolles Team an Fachlehrern. Außerhalb kommt es schon mal vor, dass ich da so ein bisschen die deutsche Backkultur repräsentiere. Und wie gesagt, wir können da wirklich sehr viel lernen. Fun Fact, das Croissant wurde nicht von einem Franzosen erfunden, sondern von einem Österreicher.
Ah, okay. Da gibt's aber schon so ein paar Vorurteile, so wenn man Croissant hört, dann denkt man direkt an Frankreich. Ist das einzige Produkt, was jetzt nicht den Ursprung hat, den man vielleicht vermutet? Gibt's da noch weitere Beispiele?
Oh ja, das Baguette wurde auch nicht von einem Franzosen erfunden.
Jetzt zerstörst du alle Welten hier.
Und alle glauben ja, dass Ciabatta ist eine ganz traditionelle italienische Brotsorte. Das ist auch ein Mythos. Also Ciabatta, was ja übersetzt Pantoffel heißt, hatte einfach folgenden Hintergrund. Ein industrieller Backwarenhersteller aus Italien ging auf einen großen Anbieter von Backzutaten zu und sagt, wir brauchen jetzt so ein Produkt wie das Baguette, so ein Identifikationsprodukt, was wie das Baguette für Frankreich, für Italien steht. Und es soll bitte auch industriell herstellbar sein. So und so wurde es Ciabatta erfunden. Das war in den 1980er Jahren erst, 1986 oder sowas. Also relativ junges Produkt. Die Form, diese quadratische Form entsteht daher, dass in der industriellen Herstellung so ein Teigstrang geformt wird und wird einfach nur abgeschnitten. So, tack, tack, tack. Und so kann man halt sehr schön, ohne weiter zu formen, diese Form dann einfach backen. Lange Teigführung wie beim Baguette, ein bisschen Olivenöl. Zack, Ciabatta. Kein traditionelles italienisches Produkt.
Interessant.
Oh, es gibt über Brot so viele Geschichten, ja.
Glaube ich, man könnte einige Geschichten füllen und einige Podcasts damit füllen. Ein Punkt, weil wir am Anfang über die Brezel und die Brezel gesprochen haben, dass das quasi so auch international für Deutschland auch steht. Welchen Stellenwert hat denn deutsches Brot im Ausland international gesehen?
Nimmt rasant zu. Es ist der Fehler passiert, dass die ersten Deutschen, die in Asien unterwegs waren, versucht haben, den Sorgenmischbrote zu verkaufen. Seitdem gilt deutsches Brot in Asien als hart und sauer, weil dieser saure Geschmack wird nicht geschätzt. So, das ändert sich langsam. Deutsches Brot gilt jetzt international als gesund, sobald da ein paar Ölsaaten drauf sind, Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne, sowas oder Leinsamen, ist es plötzlich das mega gesunde Brot. Mhm. Also das deutsche Brot, gerade dieses Saatenbrot, aber auch das klassische Mischbrot wird jetzt zunehmend mit Deutschland verbunden. Etwas weniger sauer, also eher ein Weizenmischbrot als ein Roggenmischbrot. Und das verbreitet sich gerade auch mit unserer Hilfe. Wir sind ja schon einige Jahre hier aktiv in dem Bereich. Verbreitet sich gerade so, dass diese deutsche Backkultur lange nach der französischen, aber dann doch irgendwo jetzt kommt und weltweit zunimmt. Man muss auch wissen, dass Asien sich komplett verändert. Also Japan ist vom Reisland zum Brotland geworden. Es wird mehr Geld in Japan ausgegeben für Brot als für Reis. In China dreht sich's gerade so ein bisschen und in den umliegenden Ländern auch, sodass dann auch letztlich weltweit Chancen entstehen für deutsche Bäcker und für die deutsche Backkunst.
Bleiben wir gleich nochmal im Ausland. Du hast ja noch weitere Auslandseinsätze. Ich habe vorhin ja auch in der Einleitung gesagt, du bist auch Leiter der deutschen Bäcker-Nationalmannschaft. Ich glaube, du warst vor kurzem mit den jungen Bäckern in Island. Wie fieberst denn du da selbst mit, wenn da so ein Einsatz ist?
Ja, also wir haben da verschiedene Aufgaben. Nationalmannschaft bedient ja Wettbewerbe auf Erwachsenenebene. Da bin ich meistens nur am Ende mit dabei, um mir die Ergebnisse anzuschauen. Da gibt es ein ganz, ganz tolles Team, hochambitionierter Nationalspieler, sage ich mal, und Nationalspielerinnen, die sich durch Wettbewerbe dahin qualifiziert haben und Deutschland da international repräsentieren, durchaus mit sehr achtbaren Erfolgen. So, im Jugendbereich ist es so, es gibt seit über 50 Jahren einen Jugendbäckerwettbewerb international und den durfte ich vor einigen Jahren mal leitend übernehmen vom Bäckern-Konditoren-Weltverband UIBC. Sprich, ich bin der Jurypräsident, darf die Regeln schreiben, darf diesen Wettbewerb formen, organisieren und das ist ein jährlicher Wettbewerb. Und den haben wir ein bisschen anpassen können mit dem Vertrauen des UIBC-Präsidenten. Es war zum Beispiel so, dass zwei junge Bäcker pro Land angetreten sind, aber die haben erstmal gegeneinander gekämpft, weil es ein Einzelwettbewerb war. Die durften zwar gemeinsame Teige machen, ja, aber jeder muss dann was draus formen. Das war für die Stimmung nicht gut. Ja, jetzt treten die als Team an. Das heißt, wir haben ein Team Deutschland, wir hatten ein Team China, in Island, da war dieses Jahr der Wettbewerb. Und das ist ein Wettbewerb, von dem eine ganz, ganz große Stimmung ausgeht, auch tolle Bilder. Unter anderem auch Fernsehbilder. Wir hatten ein deutsches Fernsehteam vor Ort, was da eine Doku gedreht hat und die jetzt bald ausgestrahlt wird. Dient also so ein bisschen der Exzellenzförderung, aber natürlich auch der Öffentlichkeitsarbeit.
Aber trotzdem meine Frage, klar, wenn du in der Jury bist, musst du neutral sein, das ist klar. Aber wenn du sozusagen mit dem Team unterwegs bist, dann ist es schon so, wie man sich das auch beim Fußball vorstellt, dass du voll mit der Mannschaft dabei bist und mitfieberst, oder?
Selbstverständlich. Als Jurypräsident bin ich neutral. Es ist so, dass jedes Land auch ein Jurymitglied mitbringt. Auch Deutschland bringt ein Jurymitglied mit. Das ist ein Bäcker aus dem Münsterland in dem Fall, der das auch seit einigen Jahren macht. Er ist Coach des Teams, er ist vor Ort tätig, auch als Jurymitglied. Und jedes Jurymitglied darf alle Länder bewerten, außer das eigene. So dass dann Gesamtergebnis steht, ich als Jurypräsident werte nicht. Das heißt, ich schaue zwar, dass der Wettbewerb ordnungsgemäß läuft, ob da irgendwelche Täuschungsmaßnahmen stattfinden. Wir prüfen, wir checken alles. Ich leite die Jury-Sitzungen und ich vergebe einen Sonderpreis nach meinem eigenen Ermessen. Ansonsten wird der Preis oder werden die Rangfolge der Sieger bestimmt durch die einzelnen Jurymitglieder. Aber natürlich, ich bin sehr neutral. Ich weiß da auch sehr gut zu trennen. Aber es ist doch vollkommen klar, dass ich ein großes Herz habe für die deutsche Mannschaft, die ja hier in Weinheim viele Monate dafür trainiert wurde.
Mhm. Bernd, erstmal vielen Dank bis hierher. Wir haben jetzt noch so ein paar Schlussfragen, so ein paar persönlichere Fragen. Die erste Frage ist folgende. Mit wem würdest du gern mal einen Tag oder eine Woche tauschen? Das muss nicht beruflich sein. Das kann auch was Privates sein, Hobby sein, Sport, Musik, was immer es auch ist.
Nach den Erfahrungen von gestern Abend mit einem Brotprüfer. Was für ein toller Job.
Das heißt, regelmäßig die besten Brote verköstigen.
Ja, ich bin der Geschäftsführer im Brotinstitut, leite, organisiere, kümmere mich, dass alles läuft. Aber so als Brotprüfer von Innung zu Innung und die besten Brote testen, das ist doch schon ein toller Job. Und die es machen, machen das viele Jahre, teilweise Jahrzehnte schon und lieben ihren Job und machen das mit einer ganz großen Passion auch. Das ist ja auch Öffentlichkeitsarbeit vor Ort. Da ist immer Presse, Funk, Fernsehen. Die Jungs da draußen tun sehr viel Gutes fürs Bäckerhandwerk.
Bernd, die nächste Frage. Was war für dich die beste Entscheidung, die du je getroffen hast?
Oh, da gab es sicher mehrere. Es gab sicher auch weniger gute Entscheidungen. Also im Privaten sicher Kinder zu bekommen, im Beruflichen die Entscheidung dann doch nicht Musiker zu werden, sondern Bäcker. Und letztlich auch die Entscheidung, den Ruf der damaligen Bundesfachschule anzunehmen.
Jetzt hast du in deinen verschiedenen Tätigkeiten und Berufsfeldern ja schon viel Verantwortung, auch für das gesamte Bäckerhandwerk. Was sind so große Herausforderungen, schwierige Entscheidungen, die du treffen musst, wenn du auch so die letzten Jahre mal zurückblickst? War da irgendwas, wo du sagst, ja, das war mal eine große Herausforderung, die wir bewältigen konnten?
Wir stecken gerade mittendrin. Also ich habe ja schon gesagt, wir haben mehrfach erweitern dürfen. Jetzt findet gerade eine richtig kräftige Erweiterung, ich nenne keine Summen, aber eine richtig kräftige Erweiterung statt mit auch Fördermitteln von Bund, Land, einer privaten Stiftung hier aus Weinheim. Also hier steckt das Bäckerhandwerk gerade sehr, sehr viel Geld in den Standort Weinheim, damit auch in die Zukunft des Bäckerhandwerks. Das heißt ja immer, es gibt ein Bäckersterben. Das ist ein Begriff, den ich ganz schlimm finde. Bäckereien sterben nicht. Es geben zwar einzelne Betriebe auf, weil sie keinen Nachfolger mehr finden oder vielleicht, weil sie wirtschaftlich scheitern. Aber das Bäckerhandwerk hat ja kräftige Umsatzzuwächse und die Zahl der Standorte sinkt auch nicht. Das heißt, in dem Moment, wo hier im Odenwald vielleicht zwei Bäckereien aufgeben, weil sie doch keinen Nachfolger finden, macht ein anderer Bäcker zwei, drei neue Filialen auf. Mhm. Also von daher sage ich mal, es gibt Veränderungen in der Branche. Ja, Bäckersterben gibt es nicht, ganz im Gegenteil. Und die Herausforderung, die jetzt für uns damit zusammenhängt, wir müssen die vielen Menschen, wir haben ja die Teilnehmerzahlen hier mehr als verzehnfacht, jetzt irgendwie unterbringen. Und dieser Bau ist gerade keine Freude.
Mhm. Eine weitere Frage. Was bedeutet für dich Handwerk?
Handwerk bedeutet für mich gelebte Nachhaltigkeit. Etwas schaffen und das über Generationen erhalten.
Ja, vielen Dank. Bis zu diesem Augenblick, jetzt haben wir noch vier ganz kurze, kompakte Fragen, mit der Bitte auch ganz kurz und kompakt drauf zu antworten. Das sind eigentlich einzelne Begriffe. Der erste Begriff ist, was ist Heimat für dich?
Also Heimat für mich ist das gesamte Bäckerhandwerk, überall auf der Welt. Sobald ich unter Bäckern bin, fühle ich mich zu Hause.
Hast du irgendein Vorbild?
Also zum Glück lerne ich immer wieder Menschen kennen, von denen man lernen darf. Aber eine explizite Person, nein.
Dann die nächste Frage. Was ist Glück für dich?
Natürlich Gesundheit, Familie, Freunde, gar keine Frage. Darüber hinaus dieser sehr positive Flow, wenn eine Aufgabe sinnstiftend ist, etwas Gutes tut, etwas Gutes bewirkt und dann auch gut gelingt.
Letzter Begriff. Hast du irgendein Motto?
Ich komme ja aus der Vulkaneifel, das ist so Rheinland. Und als Rheinländer bin ich ein großer Freund des Rheinischen Grundgesetzes, diese 11 lebensfrohen Paragraphen, vielleicht Paragraph Nummer 3. Tetno immer Jodia. Also dieser positive Blick, dass man zuversichtlich in die Zukunft schauen soll, auch wenn die Herausforderungen hier und da groß sind.
In diesem Sinne, vielen, vielen Dank, Bernd. Vielen, vielen Dank für das viele, viele Wissen, das du hier transportiert hast. Du hast uns mitgenommen in die Welt des Brotes, aber auch der Brezel. Habe ich persönlich sehr genossen, da viel zu lernen. Ja, und wer noch viel, viel mehr wissen möchte, ich wiederhole nochmal deinen Blog, brotexperte.de. Da steht wirklich ganz, ganz, ganz viel drin, rund um die Welt des Brotes und eben auch der Brezel. Also vielen, vielen Dank für das Gespräch und natürlich toi, toi, toi für die Nationalmannschaft und für alles, was da kommt. Danke.
Danke, Max. Danke, Peter. Es hat mir großen Spaß gemacht.
Danke, Bernd. Mach's gut. Ciao.
Danke. Ciao.
Ciao. Das war's mit Handwerk erleben. Dir hat diese Folge gefallen? Dann abonniere diesen Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Wir freuen uns auch über eine 5-Sterne-Bewertung bei deiner Podcast-Plattform. Dieser Podcast ist eine Produktion der Handwerker Radio GmbH. Weitere Informationen findest du unter handwerker-radio.de.